mach mal einen Aufsager. Hallo, ja, liebe Fotopodcast-Freunde. Ich sitze heute mit Tom Striewisch in der Kokerei Zollverein. Und Tom ist ein Urgestein des UUCP-Netz. Und ich habe mich total gefreut, dass er ja gesagt hat, er spricht mal ein bisschen mit mir über seine Leidenschaft und seinen Beruf als Fotograf, welches sich hauptsächlich allgemein um Fotografie dreht, aber im Besonderen, wo wir uns heute darüber unterhalten wollen, über Kugelpanoramen. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Hallo Tom.
Ja, hallo Stefan.
So, wir haben uns irgendwann mal im Internet kennengelernt über ein paar Posts, wie auch immer. Es gab damals bei einem Fotografen, wo ich mich auch nochmal freuen würde, wenn ich mit dem nochmal ein Gespräch führen dürfte, bei Michael Quack in Düsseldorf, so ein Workshop. Da bist du aufgelaufen und hast gerade in den Kinderschuhen der Digitalfotografie etwas total Fantastisches gemacht. Du hast nämlich damals in 0, nichts ein Panorama zusammengesetzt. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie so ein Workflow aussieht von dir oder was grundsätzlich anders ist als bei einem normalen Bild?
Also ich gehe jetzt einfach mal zurück nochmal zu dieser Situation damals, weil das war schon was Besonderes. Insofern, das war ein sogenanntes Ameisenpanorama. Also so nenne ich die Dinger, weil die aus einer sehr geringen Höhe fotografiert werden können. Und ich habe dafür eingesetzt eine Coolpix 990 von Nikon, E990 heißt die Kamera, und einen Fischeiadapter davor. Mhm. Und dieser Fischeiadapter zeichnete dann ein kreisförmiges Bild mit einem Bildradius von über 180 Grad auf. Das heißt, man guckt also sogar ein bisschen nach hinten. Und man konnte aus diesem einen Kugelpanorama oder aus diesem einen Fischeibild dann ein Panorama extrahieren. Das war quasi ein halbes Kugelpanorama. Also man hatte die obere Hälfte, die obere Hemisphäre der Kugel, die untere fehlte dann. Und so ein Ding konnte man auf den Tisch legen und dann stellen sich Leute drumherum und dann macht man ein Foto. Und mit diesem Foto hat man dann die Ausgangsmaterialien, die man braucht für so ein einfaches, schnelles Panorama. Das kann man wirklich so einfach hochladen. Mhm. Die Software wandelt das dann quasi live um. Da muss man auch nicht stitchen oder sonst irgendwas für. Das geht also relativ easy. Mhm.
Stitchen ist schon das erste Wort. Das ist irgendwie Englisch und heißt nähen. Mhm. Und bei dem Ameisenpanorama, sagtest du, braucht man ein Bild?
Da würde eins reichen, wenn man also tatsächlich ein Fischei hat. Also ein Fischei, was ein kreisförmiges Bild macht. Und ich habe das ganz gerne gemacht, weil es war einfach, man legt das Ding am Boden, stellt sich daneben, guckt freundlich in die Welt und dann ist das immer so aus Ameisenperspektive halt die Welt über einem. Und unter einem ist nur der nackte Boden, der ist dann interessant, das passt ganz gut, ja.
Gut, das ist aber ja nicht alles, was es an Panoramen gibt. Du hast eine sehr bekannte Website, www.langebilder.de, und da stellst du auch andere Arten von Panoramen aus.
Da habe ich in erster Linie Kugelpanoramen, die ich dort zeige. Und diese Kugelpanoramen kann man auf ganz unterschiedliche Arten aufnehmen. Ich verwende dafür normalerweise eine Vollformat-digitale Spiegelreflexkamera. Mhm. Das geht aber auch durchaus mit Systemkameras, was ich auch im Moment erwäge, umzusteigen. Also ich warte noch drauf, dass sich da ein bisschen am Markt was tut. Aber es kann gut sein, dass ich also auf Systemkameras umsteige, weil man mit den leichteren Kameras ein paar neue Möglichkeiten dann auch hat. Ja, und die digitale Spiegelreflexkamera wird dann mit einem Fischeiobjektiv bestückt. Man könnte im Prinzip auch da mit jeder Brennweite so ein Kugelpanorama aufnehmen. Man muss halt nur jedes Detail einmal abbilden. Und wenn man dann sowas versucht, mit einer großen oder mit einer langen Telebrennweite zu fotografieren, muss man halt entsprechend viele Einzelbilder machen. Was dann die Nachbearbeitung sehr aufwendig macht. Das geht, man bekommt dann tatsächlich Gigapixel-Kugelpanoramen raus. Es gibt Leute, die machen sich die Mühe und sitzen da tagelang dran oder die Rechner sitzen tagelang dran, diese gigantischen Bildermengen durchzurechnen. Aber ich mache lieber andere Aufnahmen. Ich versuche das mit relativ wenig Bildern hinzukriegen. Das bedeutet, ich mache es mit einem Fischei. Dieses Fischei-Objektiv ist ein Zoom-Objektiv, ein Fischei-Zoom, was ich verwende. 10 bis 17 mm und in der Einstellung 12 mm füllt es mir den Sensor so, dass der Kreis über die lange Kante geht. Das heißt also oben und unten im Hochformat schlägt der Kreis an und an den Seiten ist er schon angeschnitten. Und davon reichen dann 4 Bilder im Prinzip in die 4 Himmelsrichtungen fotografiert und daraus könnte ich dann beziehungsweise die Software oder ich mit Unterstützung der Software, die Software mit Unterstützung durch mich, kann dann daraus ein Kugelpanorama machen. Mhm. Und dazu muss das Bild dann erst umgewandelt werden. Es muss aus der Projektionsweise Fischei in eine andere Projektionsweise gebracht werden. Dann müssen die Überlappungen gesucht werden. An den überlappenden Stellen muss das Bild dann vernäht werden, quasi, also gestitcht werden. Dann muss es geblendet werden, das ist überblendet. Und ja, und damit hat man eigentlich dann schon die Basis geschaffen. Dann hat man ein äquirektangulares Bild. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Weltkugel, wenn ich meinen Globus nehme und den ausrolle auf die Welt, auf eine Karte. Mhm. Dann bekomme ich auch die Weltkugel in planer Form. Und diese Karte hat dann über die Breite, die 360 Grad Bildwinkel und vom Horizont aus gesehen nach oben und nach unten, also vom Äquator aus gesehen, nach oben und unten jeweils 90 Grad Bildwinkel, die dort abgebildet sind. Das heißt, ich habe insgesamt 360 mal 180 Grad. Das ist der Standard bei einem Kugelpanorama. Ich lese immer mal wieder, das wären 360 mal 360, das ist physikalisch völliger Blödsinn. Ich habe um mich herum die 360, nach oben 90, nach unten 90, sind 180, mehr gibt es einfach nicht. Und das muss dann auch wiedergegeben werden. Das ist das Spannende daran, dass man bei den Kugelpanoramen eben so verschiedene Abteilungen quasi hat, die man durchläuft. Man muss die technische Seite der Aufnahme machen, man muss aber auch die gestalterische Seite der Aufnahme machen, die gerade bei einem Kugelpanorama nicht einfach ist und die ganz anders funktioniert von der Gestaltung her als bei einem normalen Foto. Da muss man die Bearbeitung machen und wenn man das fertige Bild hat, muss es dann noch präsentiert werden. Da muss man sich nur überlegen, wie binde ich das ein ins Internet, in die Internetseite, wie soll das User-Interface gestaltet werden, kommt eine Landkarte mit rein und so weiter und so fort. Also es sind viele verschiedene Aspekte. Das macht es für mich so spannend, dieses Thema.
Diese äquirektangularen Fotos, macht das schon Spaß, die zu betrachten?
Jein, die sehen ungewöhnlich aus. Also für mich ist das heutzutage kein Problem mehr, wenn ich in ein Fischei-Bild oder in so ein äquirektangulares reingucke. Ich sehe das, was drin steckt. Aber ich weiß, früher war das schwierig, da überhaupt was zu erkennen. Also sich überhaupt klar zu machen, was man da wirklich sieht. Die können interessant sein, aber es gibt andere Projektionsarten, die spannender sind. Ich probiere das immer mal wieder aus. Es gibt ganz bekannt diesen Little Planet Effekt. Das ist eine besondere Wiedergabeform eines Kugelpanoramas. Im Standardfall ist das der Blick senkrecht nach unten. Und man kriegt dann quasi ein kreisrundes Bild, was durchaus eckig beschnitten werden kann und man kann in jede Seite rein so weit gucken, wie es Auge reichen würde. Und man guckt dann quasi bis zum Himmel hoch. Ist eine sehr spannende Sache, aber der Effekt läuft sich auch irgendwann tot. Also man sollte das nicht überreizen. Es gibt aber andere Wiedergabeverfahren, die zum Teil dann so es ermöglichen, wirklich extrem große Bildwinkel trotzdem so darzustellen, dass der Betrachter es als ja, realistisch erkennt. Man nimmt da Techniken, die haben die Maler der Renaissance verwendet, zum Teil so bestimmte Arten, eine Landschaft darzustellen, gehen eigentlich nicht. Die gehen nur, wenn man die Landschaft ein bisschen falsch malt. Und so ähnlich werden auch diese Bilder an bestimmten Stellen etwas anders gehandhabt, als normalerweise perspektivisch richtig wäre. Und damit kann man sehr interessante Effekte dann machen.
Die Kugelpanoramen, wenn sie denn dann fertig gerechnet sind, hattest du gerade gesagt, dass sie da eine bestimmte Art der Präsentation auf einer Webseite bedarfen, nämlich man braucht so eine Art Anguckprogramm, so ein Player.
Ja.
Funktioniert das mittlerweile auch auf den mobilen Geräten oder gibt es diese Player nur für Webseiten?
Nee, es geht also durchaus auch, die Sachen sich auf dem Android oder auf dem iPhone zum Beispiel anzugucken. Früher war das eine reine QuickTime-Wiedergabe. Es gab Java-Player, die das wiedergegeben haben. Das ist alles Schnee von vorgestern mittlerweile. Dann war aber Jahre hinweg Flash eine ganz große Nummer in dem Bereich. Mittlerweile geschieht es überwiegend über HTML5, die Wiedergabe. Und das geht dann auch mit den mit den flashlosen Geräten, wie zum Beispiel mit dem iPhone. Und der nette Effekt dabei ist, dass man dann sogar das Gyroskop benutzen kann. Das heißt, man kann also die Steuerung nicht nur mit den Fingern machen oder mit einer Maus, dann am Rechner wird man es ja mit der Maus machen, sondern man kann sich einfach im Kreis drehen mit dem Gerät und nach oben und unten es halten und dadurch hat man dann wirklich das Gefühl, man steht in dem Raum drin. Man sieht natürlich immer nur dieses kleine Raumfenster in der Größe des Displays, aber das geht.
Okay, du verdienst mit Fotografie dein Geld. Gibt es so eine typische Art von Kunde, die bei dir vorbeikommt und sagt, ich möchte gerne, Herr Schrewisch, dass Sie von unserem Gebäude, von unserem Vorplatz, von unserem, ich weiß es nicht was, Objekt ein Bild machen? Hast du da so eine typische Klientel?
Nee.
Oder ist das total unterschiedlich?
Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es sind relativ wenig Kunden in dem Bereich. Also von der Fotografie leben bedeutet bei mir heutzutage, dass ich überwiegend Architektur- und Industriefotografie mache, wenn ich für Geld fotografiere. Aber einen Großteil meines Lebensunterhaltes verdiene ich heutzutage über Bücher, über Workshops, die ich gebe und so weiter. Also es hat sich auch verlagert. Aber es sind natürlich immer noch Aufträge, die ich abwickle. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kunden. Ich habe zum Teil Firmen, die Innenräume fotografiert haben wollen, die man sonst nicht betreten kann. Das kann der Ofenraum einer Müllverbrennungsanlage sein zum Beispiel. Normalerweise herrschen da ein paar hundert Grad drin, also da kommt man nicht so ohne weiteres rein, aber man möchte natürlich trotzdem zeigen, dass man den sauber verarbeitet hat. Dafür ist das eine nette Anwendung. Andere Anwendungszwecke sind zum Teil Innenräume von PKWs, zum Teil für Sammler zum Beispiel von Oldtimern, die dann sehr aufwendig herrichten. Und dann gibt's Messen. Die Messebauer oder beziehungsweise die Firmen, die Messebauer beauftragen, sind durchaus auch in dem Kundenbereich drin. Was man eigentlich immer so glaubt, was da ein großer Bereich wäre, Immobilien oder Hotels oder ähnliches, ist eigentlich ein relativ überschaubares Segment. Immobilien läuft in Deutschland ganz, ganz wenig nur mit Kugelpanoramen. Und Hotels, da gibt es ein paar Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die zum Teil auch mit Dumpingpreisen da arbeiten, wo ich auch sage, das macht auch keinen Spaß für diese Kunden dann tätig zu werden. Ja. Was noch da ist, das sind dann halt Veranstaltungsräume, das sind Seminarräume, das sind, ich überlege gerade, habe ich noch was übersehen? Nee, das ist so das Grobe. Also da gibt es sicherlich noch irgendwelche Sachen, die auch noch kommen, aber das ist so das meiste.
Diese Verbrennkammer, die du gerade genannt hast, muss man dann auch irgendwie eine spezielle Apparatur haben, weil da wird man ja wahrscheinlich einfach nicht so ohne weiteres rein können, sondern.
Nee, das ist ein riesengroßer Ofen. Also das ist ein richtig großer Saal im Prinzip. Also da kann man selber rein und drin arbeiten, das geht. Andere Ecken sind ein bisschen kniffliger, da muss man zum Teil dann mit Einbeinstativen arbeiten, die man dann, mit denen man die Kamera da reinbuxiert, um da drinnen Aufnahmen zu machen. Das gab eine Zeit lang, gab so einen Wettstreit, wer die spektakulärsten Innenräume machte. Das waren dann irgendwie Backöfen oder Waschmaschinen oder Kühlschränke oder so. Da musste man schon ziemlich tricky vorgehen, um die in diesem kleinen Raum so etwas machen zu können. Irgendwann hat ein Japaner eine Pillendose von innen fotografiert und neulich habe ich ein Foto gesehen, das auch ein Japaner gemacht hat, auf dem man ihn selber angeln sieht und neben einem ist der Karpfen. Man kann sich also komplett im Kreis drehen. Die Kamera war unter Wasser und ich habe keine Ahnung, wie der das Ding gebastelt hat, aber es muss ein Mordsaufwand gewesen sein, eine Mordsarbeit. Aber in den meisten Fällen steht man halt selber mit dabei. Man muss ein paar Sachen bei der Aufnahme beachten, die auch bei anderen Panoramen eine Rolle spielen, die aber bei Kugelpanoramen wichtiger zu beachten sind, weil man dort einfach keine Möglichkeit hat, was außerhalb des Bildes zu verstecken. Also ein Fehler, der drin ist, den kann ich nicht hinter mir verstecken. Ich kann nicht irgendwie das Bild ein bisschen nach links oder rechts stauchen oder sonst irgendwas, weil dann passt es an einer anderen Stelle wieder nicht mehr. Bei einem Kugelpanorama sollte man dann also schon sehr sorgfältig bei der Aufnahme vorgehen und man muss sehr aufpassen, dass man zum Beispiel keine Parallaxe bekommt. Was passieren könnte, wenn man die Kamera einfach so am Stativ dreht, da würde man dann Gefahr laufen, dass zwei Bilder, die einen ähnlichen Ausschnitt zeigen, nicht zusammenpassen, weil einmal guckt man eben links an einem Vordergrundobjekt vorbei und wenn man da die Kamera schwenkt, dann guckt man rechts dran vorbei. Wäre nicht so schön. Und damit einem das nicht passiert, sollte man dann hingehen und versuchen, die Kamera um den, man nennt das so schön Nodalpunkt, das ist eigentlich der falsche Begriff dafür, aber der hat sich eingeprägt, um den Nodalpunkt zu drehen. Eigentlich ist es der Punkt der geringsten Parallaxe, es ist auch nicht der Punkt ganz ohne Parallaxe, weil den gibt es bei einem Fischer-Objektiv nicht, sondern es ist der Point of Least Parallax, so wird er dann gerne bezeichnet heutzutage. Aber Nodalpunkt ist das, was sich eingebürgert hat.
Okay, wenn du jetzt alle Himmelsrichtungen ein Foto machst, waren das 4 Stück. Dann hat dein Fischei so einen großen Krümmungswinkel, dass deine Füße eigentlich mit drauf sind. Musst du dann jedes Mal bei der Aufnahme hochspringen oder wie kriegt man das hin, dass die Füße nicht mit drauf sind?
Also meine Füße wären deshalb nicht mit drauf, weil ich hinter der Kamera stehe. Und zwar so weit hinter der Kamera, dass die da nicht drauf kommen können. Aber natürlich das Stativ selber käme mit ins Bild. Und da ist der Trick, dass man versucht, möglichst kleinen Fußabdruck, also kleinen Footprint des Stativs zu bekommen. Das erreicht man dadurch, dass man die Beine sehr eng zusammensetzt, dass man mit der Kamera recht weit nach oben vom Stativ wegkommt. Je weiter man weg ist, desto kleiner schrumpft also der Bereich der Beine zusammen. Und dann bleibt trotzdem natürlich ein Fleck über. Und dann hängt es sehr davon ab, wo man diese Aufnahme macht, wie es dann weitergeht. Der Klassiker ist, dass man eigentlich sich gar nicht viel Stress macht, sondern dass man diesen Bodenbereich im Nachhinein flickt. Das heißt also, man kann dann mit spezieller Software rangehen und dann mit den Mitteln der Bildbearbeitung ganz klassisch Teil rausnehmen und über dieses Stativ drüberlegen hinterher. Also wenn ich eine Wiese unter mir habe oder einen Asphaltbereich, dann ist das normalerweise kein Problem. Wenn es ein aufwendiger Teppich ist, wenn es sowas wie ein Intarsienarbeiten, Parkettboden, irgendwas, was aufwendiges ist, muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Da muss man manchmal tatsächlich zusätzliche Aufnahmen machen, um diesen Bereich mit zu fotografieren, damit man ihn nachher einbauen kann.
Okay, das ist ja schon mal irgendwie eine gute Information. Und wenn man irgendwo ist, wo man die Kamera jetzt, wie du gerade sagtest, so ein bisschen trickreiche reinschieben muss, muss das wirklich absolut exakt sein oder macht man dann eher irgendwie statt 4 lieber 6 Bilder, damit man genug Überlappung hat oder so? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das einmal versucht habe, irgendwie ohne genug Überlappung und dann hat es auch prompt nicht funktioniert, das zusammenzurechnen.
Also die tatsächlich von der Überlappung her ist es eigentlich nicht so das Problem. Das müsste mit 4 Bildern, mit so einem Fischobjektiv, ich habe in jede Richtung dann etwa 115, 120 Grad noch an Bildwinkel. Nach oben, unten habe ich ja über die Höhe habe ich ja 180 Grad, aber nach links, rechts schneide ich das an, den Kreis. Aber da bleiben so 120 Grad bleiben übrig und 4 mal 120 Grad sind auf jeden Fall deutlich mehr als die 360,
ja, klar.
Die wir brauchen für den Kreis. Also da sollte genug Überlappung sein. Das Problem ist aber, dass diese Parallaxe auftreten kann. Und das wird dann schon aufwendig, die rauszukriegen aus den Bildern. Also manchmal geht's, manchmal nicht. Das ist nicht immer gewährleistet, dass es klappt, wie man sich das vorstellt. Und in einige Bilder steckt man sehr viel Zeit rein. Also das ist die Nachbearbeitung, kann dann sehr aufwendig werden. Wer sich mit Photoshop auskennt, wer kein Problem hat, mal eben mit 20, 30 Ebenen übereinander zu arbeiten oder so, man kriegt das hin. Also man kann durchaus eine Menge tricksen, aber es ist dann viel Nacharbeit und die möchte man sich natürlich ersparen. Deshalb versucht man, so ordentlich wie möglich zu arbeiten.
Ich möchte mal sagen, so ein bisschen angehaucht durch die Sachen, die ich von dir so gesehen hatte, habe ich irgendwann mal im Laden meiner jetzigen Frau versucht, so ein Kugelpanorama zu fotografieren. Das ist mir auch gelungen. Die haben 2 Stellen, wo ich das probiert habe. Das eine ist unter so einer Lichtkuppel gewesen. Das funktionierte sehr gut. Und das zweite war, der Laden ist so eher schlauchförmig, also viel länger, als er breit ist, irgendwo ziemlich in der Mitte. Und da stand im Abstand von 1 Meter von der Kamera stand eine Vitrine. Und als die zusammengestitcht war, war das oben kein Brett mehr, sondern eine Treppe, die auf der Vitrine war. Und dann habe ich es irgendwie hinbekommen, also jetzt im Nachhinein, wo du das gerade erzählt hast, mit sehr viel Photoshop habe ich dann irgendwie die Einzelbilder da irgendwie nivelliert, sodass das irgendwie, das hatte nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun und sah auch auf den Sachen in dem Augenblick, wo ich es bearbeitet habe, total falsch aus, aber es war alles irgendwie stümperhaft, aber im Endeffekt ist dann doch noch der Effekt rausgekommen. Man konnte sich in alle Richtungen quasi umgucken und es ist einem nicht mehr direkt ins Auge gesprungen, dass da irgendwas falsch war. Was meinst du, wie wichtig ist das, dass derjenige, der so ein Kugelpanorama anschaut, keine Bildfehler entdeckt?
Also keine Bildfehler wird manchmal richtig schwierig. Also wenn man weiß, worauf man achten muss, findet man fast immer irgendwo was. Zumindest bei denen, die aufwendiger gemacht worden sind. Also wenn das jetzt eine Landschaft ist, über mir blauer Himmel, unter mir die Wiese und alles ist so mehr als 5 Meter entfernt, dann sollte da auch kein Fehler drin sein. Aber wenn man womöglich freihändig irgendwo in einem Innenraum gearbeitet hat, unter sich hat man einen Kachelboden und über sich hat man so eine Kassettendecke, da lässt sich ein Fehler kaum vermeiden. Mhm. Man sollte versuchen, die rauszukriegen. Und wenn man ein bisschen trickst, geht das oft auch. Mhm. Aber ich hab den Anspruch, dass ich sage, ich versuche, soweit es geht, wie möglich Fehler rauszukriegen, einfach weil ich diese Illusion haben möchte, dass der Betrachter im Prinzip das Gefühl hat, er sieht die Welt, so wie ich sie sehen konnte.
Okay, also sehr wichtig eigentlich, entnehme ich dem Ganzen, dass man da nicht so direkt mit der Nase drauf gestupst wird, weil dann ist es so wie, also die, ich habe im Moment das Gefühl, dass die Computerspiele beispielsweise versuchen, immer realistischer zu werden, weil sie immer noch sich davon getrieben fühlen, dass wenn man das Gefühl hat, das sind eher Comicfiguren als echte Landschaften oder so eine gemalte Sache statt einer wirklichen Realität, dann wird das nicht so gut angenommen. Mhm. Was mich gerade daran erinnert, dass wir ja hier auch in so einer surrealen Umgebung sitzen, also praktisch mitten in so einer, das könnte ja auch aus so einem Ego-Shooter-Telespiel alles sein, lauter Rohrleitungen und stillgelegtes Fabrikgelände halt.
Ich habe irgendwo noch eine Kugelpanorama-Nachtaufnahme von hier, können wir mir verlinken oder so.
Das wäre schön, wenn du mir den Link noch schickst, können wir gerne mal reinpacken. Was wir jetzt als nächstes machen können, also wir haben die Sache mit den Ameisenpanoramen, wir haben Kugelpanoramen und jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, in einem Raum auf einem flachen Bild etwas darzustellen, was eigentlich ein Rundblick ist oder so. Mhm. Die Projektion, die du gerade sagtest, äquirektangulare Projektion würde sich nicht so gut eignen, aber es gibt andere Sachen, wo man das besser sehen kann. Wie würde man denn da vorgehen?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bilder umzurechnen und das hängt jetzt sehr davon ab, welche Software man verwendet. Es gibt zum einen ein Plugin für Photoshop, das nennt sich Flexify, kostet um die 30 bis 40 Euro und mit dem kann man aus Kugelpanoramen tausende von unterschiedlichen Ansichten generieren. Also es ist wirklich faszinierend, was da alles geht. Mhm. Zum Teil auch Ansichten, mit denen man dann selber sich eine Kugel ausdrucken kann, die man dann ausschneidet und zusammenklebt und sich dann an die Decke hängt oder so. Die gibt's als Lampen, könnte man die benutzen oder so. Mhm. Und zum Teil haben die Programme, mit denen man Kugelpanoramen zusammenbaut, die also diese Arbeit des Remappings, dieses Umformens des Fischei-Bildes und des Stitchens und des Blendens hinterher, die einem diese Arbeit abnehmen oder erleichtern, diese Programme, die haben auch die Möglichkeit, solche Bilder zu generieren. Mhm. Und da gibt es dann halt verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Einfach da muss man gucken jeweils, was man da verwenden möchte.
Mhm. Gut.
Wer da Interesse dran hat, je nachdem, wenn er sich so ein Kugelpanorama anguckt, lohnt es sich manchmal einen rechten Mausklick zu machen, weil einige dieser Viewer bieten dann andere Projektionsweisen noch an. Und dann kann man also da mal so ein bisschen mitspielen und sich angucken, wie würde das denn sonst aussehen.
Okay.
Das sind zum Teil Projektionsweisen, die so ein bisschen so eine Shift-Kamera nachahmen, die also meinem Architekturobjekt versuchen, die senkrechten Linien, solange es geht, parallel zu halten, auch wenn man nach oben guckt. Eigentlich würde man ja dann stürzende Linien kriegen. Und diese Software versucht das dann möglichst lange gerade zu halten, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es nicht mehr geht. Dann geht's natürlich sehr schnell zur Sache. Mhm. Man kann zum Teil diese Little Planet-Geschichten machen, man kann so Silberkugeleffekte damit machen und so. Also da gibt es dann auch schon die Möglichkeit, ohne selber ein Kugelpanorama gemacht zu haben, quasi mit fremdem Material so ein bisschen so Erfahrungen zu sammeln oder sich das mal anzugucken.
Diese Little Planets hatte ich, also wenn man danach sucht, findet man, glaube ich, bei Google auch haufenweise Tutorials, wie sowas geht. Mhm. Ich sag mal, im Wesentlichen, man macht auch mehrere Bilder um sich herum und die werden dann anschließend so zusammengesetzt, dass man ein kugelförmiges Bild erhält, was so aussieht wie ein kleiner Planet, der die Umgebung nur zeigt. Mhm. Also es auch eine relativ witzige Sache. Und der Vorteil ist, man kann es eben auf einem quadratischen Stück Papier, Foto, Abzug, wie auch immer, wiedergeben und hat irgendwie eine komplette Umgebung auf so einem Kugelpanorama. Ne? Mhm. Lange Bilder hat bei mir auch immer suggeriert, dass ich, wenn ich jetzt hier so eine Halle habe, wie die, vor der wir uns befinden, die also ewig lang ist, wenn ich da die mit einem Schuss versuchen würde abzubilden, dann hätte ich das Problem, dass ich irgendwie ein sehr weitwinkliges Objektiv bräuchte. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem 50 mm oder so etwas fotografieren würde, würde ich die Halle aber nicht komplett drauf bekommen. Das heißt, ich müsste auch wieder aus zwei, drei Bildern eins zusammensetzen. Würde dann natürlich auch den Vorteil haben, dass ich eine größere Auflösung bekomme. Mhm. Wird bei dir sowas auch angefragt? Oder gibt es da einen Markt für?
Also müssen wir jetzt erstmal klar kriegen, worüber wir genau reden, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine lange Front darzustellen. Und der Klassiker ist natürlich, man stellt sich hin und schwenkt jetzt quasi über diese lange Front, damit man eine möglichst hohe Auflösung kriegt. Das muss man dann machen, wenn man einfach nicht weit genug wegkommt von dem Objekt. Wenn man da drüber schwenkt, bekommt man aber das Gleiche, was man auch auf einem Weitwinkelbild bekommen würde. Man bekommt, auf einem Weitwinkelbild würde man es nicht kriegen, weil das soll einen rechten Winkel als rechten Winkel wiedergeben. Aber wenn man es abtastet, als Zylinder quasi, als Teil eines Zylinderpanoramas, dann bekommt man so ein zigarrenförmiges Durchbiegen. Also man kennt das auch von Panoramakameras, die früher mit einem Schwenkobjektiv gearbeitet haben. Mhm. Die haben die parallelen waagerechten Linien in so einem Objekt an den Enden zusammengebogen. Das sah so ein bisschen zigarrenförmig aus. Und wenn man das nicht möchte, dann gibt es eigentlich, und man möchte trotzdem eine hohe Qualität und eine hohe Auflösung haben, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man so ein flaches Panorama, wie es gerne genannt wird, oder ein lineares Panorama macht. Microsoft hat bei der Kartenanwendung von Microsoft, die haben auch so eine Art Street View wie bei Google. Mhm. Und die haben dort die Möglichkeit, jetzt experimentell bei einigen Sachen wohl drin, dass man so einen Straßenzug sehen kann. Und so ähnlich würde das dann auch aussehen. Man kann also so einen Straßenzug dann quasi abfotografieren, die verschiedenen Standorte, die man hat, oder so eine Hallenfront abfotografieren, die verschiedenen Standorte, die man hat. Die muss man dann entsprechend hinter der Software zusammenbauen. Das Problem dabei ist, sobald ich eine räumliche Tiefe drin habe, kann die Software das nicht mehr automatisch. Wenn das was Flaches ist, kann sie das automatisch. Also wenn ich ein Schallplattencover einscannen will, das war früher so der Klassiker, dann passt das nicht auf den Scanner. Und dann habe ich eben zwei Scans oder vier Scans gemacht. Und die Software, für die war das kein Problem, das entsprechend zusammenzubauen, weil wir bewegen uns in zwei Dimensionen nur. Wenn aber eine räumliche Tiefe drin ist, wenn vor dem Gebäude zum Beispiel ein Auto steht, dann gucke ich mal links an dem Auto vorbei, mal verdeckt das Auto was, mal gucke ich rechts an dem Auto vorbei. Das würde nie zusammenpassen. Zumindest nicht automatisch. Da muss dann jemand hin, der sich entscheidet, welches Detail aus welchem Bild wird verwendet.
Okay.
Und es ist ganz lustig, dass du noch fragst, weil ich habe gerade für Foto.tv dazu einen Film gemacht. und das ist eine relativ aufwendige Sache von der Nachbearbeitung her. Also es gibt einige Anbieter dafür, aber ich glaube nicht, dass man da wirklich, dass da wirklich ein großer Markt für existiert, einfach weil es extrem teuer werden muss. Wenn es wirklich gut werden soll, sitzt man sehr, sehr lange dran, nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch hinter in der Nachbearbeitung. Und ich wüsste nicht, wer mir das bezahlen sollte. Also wenn ich da meinen normalen Stundensatz ansetze, dann vergessen wir das mal, das zahlt keiner freiwillig.
Okay. Also wir hatten ja mal den Tipp in einer der vergangenen Folgen ausgesprochen, dass man, wenn man mit dem iPhone, ich glaube 5, ausstaffiert ist, dann kann man so ein Panorama, so eine Panoramafunktion nutzen, kann sich natürlich einmal um die eigene Achse drehen, aber man könnte auch an so einer Häuserfront irgendwie langlaufen und es ergibt sich ein zusammengesetztes Bild, was dann auch sehr groß wird. Also es lohnt sich halt auch ein kurzes Stückchen einfach nur abzu ziehen, wenn man praktisch nur einen Ausschnitt von der Wand haben will, weil das iPhone dann in einen anderen Modus geht und ein viel größeres Bild von der reinen Qualität, also von den Daten, die dort abgelegt werden, abspeichert. So, wir stellen gerade fest, dass wir uns für den richtigen Ort hier entschieden haben, weil da, wo wir ursprünglich hingehen wollten, ist gerade ein Riesenjubel losgegangen. Da scheint also gerade eine Veranstaltung begonnen zu haben. Was mir die ganze Zeit auffällt, wir sprechen hier über ein sehr plastisches oder sehr unplastisches, sehr schwieriges Thema. Und ich habe das Gefühl, der Tom, der kann das super gut erklären. Und eine der Sachen, warum der Tom das so gut erklären kann, liegt, glaube ich, darin begründet, dass er Workshops über dieses Thema gibt und dass man ihn auch buchen kann für gerade dieses Thema Panoramafotografie. Mhm. Ist das richtig?
Das ist eine der Sachen, die ich anbiete, Workshops zum Thema Kugel Panorama. Ja.
Wie würde man da Kontakt mit dir aufnehmen?
Ganz einfach über die Internetseite, entweder langebilder.de oder über tom-striewisch.de oder über fotolehrgang.de oder über fotoschule-ruhr.de irgendwo oder nach Tom Striewisch und Kugelpanorama suchen. Man kriegt das schon irgendwie raus, wer das rauskriegen will.
Gut, also dich direkt ansprechen. Gibt es auch irgendwelche festen Lehrpläne oder gibt es irgendwie Kurse, die man bei dir besuchen kann?
Also ich mache normale Fotokurse, speziell Grundlagenkurse. Ich mache unheimlich gerne Grundlagen und die laufen querbeet das ganze Jahr durch. Mit den Kugelpanoramen sieht es anders aus, weil das ein sehr spezielles Thema ist. Gibt es da zwar immer wieder Termine, die ich ankündige, aber ich weiß auch, dass diese Termine immer nur, ja, ich sag mal, pro forma angekündigt werden. Und ich sammle dann, bis ich genügend Interessenten zusammen habe, die aber zum Teil nicht an dem Termin können, und versuche dann einen auszuwürfeln, wo möglichst viele von diesen Interessenten können, damit das Ganze für die, die dann können, einigermaßen preiswert ist, weil viele sich dann den Kurs teilen können. Ich mache das auch in Einzelkursen. Also ich habe immer mal wieder Profis, die dann sagen, hey, ich habe hier einen Kunden, der springt mir sonst ab, wenn ich das nicht kann. Der will nächsten Monat, will der ein Kugelpanorama haben. Und für die ist das überhaupt kein Problem, mich auch einen ganzen Tag zu finanzieren. Oder ich habe Amateure, denen das so am Herzen liegt, dass die den ganzen Tag mich exklusiv buchen. Die kommen dann aus der Schweiz eingeflogen oder so, wo ich dann auch sage, ich würde es nicht machen, aber ist okay. Habe ich ja nichts gegen. Und das kann man natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, also mit den Kugelpanoramen, das ist mal so ein bisschen, muss ich abchecken, wie kriege ich meine Termine hin, an welchem Termin kriege ich möglichst viele Leute unter. Also da gibt es keinen festen Plan für. Für die anderen Kurse gibt es feste Pläne, aber dafür nicht.
Nehmen wir mal an, ich würde mich jetzt entschließen, so einen Workshop bei dir zu besuchen. Ist es dann unbedingt notwendig, dass ich ein Fischei habe, oder kann ich auch mit einem Weitwinkelobjektiv ein gutes Ergebnis erzielen?
Also, dann kommen wir mal zu dem Workshop kurz zurück. Wenn du an dem Workshop teilnehmen willst und du hast noch nichts, solltest du auf gar keinen Fall vorher etwas kaufen. Weil man bei dem Workshop eine ganze Menge lernt, was nötig ist und was nicht nötig ist, sodass man hinterher deutlich besser kaufen kann als vorher. Insofern rate ich da immer von ab, vorher zu kaufen, besser hinterher. Generell mit dem Fischobjektiv hat man Vorteile, wenn man nicht die Möglichkeit hat, alles in Ruhe zu machen. Also wenn ich in einer bewegten Umgebung bin und mir Leute durchs Bild laufen, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich in den Überlappungsbereichen niemanden anschneide oder keine Person mehrfach auf dem Bild habe. Und das wird schwierig, wenn ich viele Einzelbilder machen muss. Deshalb ist da ein Fischei wirklich von Vorteil. Mit so einem Fischei kann ich, wenn ich ein bisschen Übung habe, also ich habe irgendwo so eine Serie mal gemacht, habe ich dann nachher geguckt, in 12 Sekunden habe ich mich da einmal im Kreis gedreht, habe meine 4 Aufnahmen gemacht und konnte daraus ein Kugelpanorama mitten in so einem Publikum von einem Konzert zusammenbauen. Das würde mit engeren Bildwinkeln nicht funktionieren. Hätte ich da also jetzt ein Weitwinkelobjektiv, dann müsste ich auf jeden Fall mehrere Aufnahmen machen, womöglich auch in unterschiedlichen Reihen zueinander. Und das geht nicht mehr mal eben schnell so vom Einbeinstativ oder gar freihändig, sondern da muss man schon ein bisschen sauberer arbeiten. Da kommt man um so etwas wie einen Nodalpunktadapter nicht drumherum. Man gewinnt dadurch die Möglichkeit, mit vorhandenen Objektiven zu arbeiten, und man gewinnt hervorragende Auflösung. Aber man hat deutlich mehr an Arbeit, man hat mehr an Datenvolumen und man braucht mehr Zeit, sowohl bei der Aufnahme, und man kann manche Sachen eben mit Action oder so nicht so gut machen. Man braucht also mehr Zeit bei der Aufnahme und man braucht auch mehr Zeit bei der Nachbearbeitung. Es gibt so ein Panorama, das hat Anfang des Jahrtausends, muss das gewesen sein, 2002 oder so, eine Australierin zusammengebaut, die hat alle Nikon-Objektive, die sie hatte, vor ihren Nikon-Film Spiegelreflexkamera vorgeknallt. Da war mit digitalen Spiegelreflexkamera der Markt noch sehr, sehr klein. Und hat dann in ihrem Garten Kugelpanorama aufgenommen mit ganz vielen unterschiedlichen Brennweiten. War sehr tricky bei der Aufnahme und erst recht bei der Nachbearbeitung. Sie hat da mehrere Wochen dran gesessen in ihrer Freizeit und hat das zusammengebaut. Einfach um zu beweisen, es geht. Aber es ist halt, je enger der Bildwinkel wird, je länger die Brennweite wird, desto mehr Einzelaufnahmen brauche ich, desto größer wird die Datenmenge, die ich bearbeiten muss. Hm. Das kann ein Vorteil sein, weil ich eine sehr hohe Auflösung kriege, aber es ist halt eben auch sehr viel Arbeit. Hm.
Okay, das leuchtet irgendwo ein, wenn man mehr Bilder macht, dass man dann auch mehr kritische Punkte, die an den Übergängen sind, eben dann entsprechend nachbearbeiten muss.
Ne? Also vielleicht als Zahlenbeispiel, wenn ich an einer Vollformatkamera mit dem, ich habe eine Canon, wenn ich da diese 1740 in 17 mm verwende oder ein 10 mm Objektiv an einer Crop-Kamera, dann brauche ich zwei Reihen, wenn ich jetzt richtig überlege, 6 oder sogar 8 Aufnahmen plus nochmal 2 Reihen ganz oben und ganz unten mit dann 4 Aufnahmen plus noch ein Bild nach ganz oben und ein Bild im Prinzip nach ganz unten, damit ich die Kugel wirklich abdecke. Also es wird sofort deutlich mehr an Bildern, was ich benötige im Vergleich zu einem Fischer-Objektiv.
Nochmal, wenn man so sich ein bisschen die Entwicklung anguckt, wo ich denke, dass du da auch der richtige Gesprächspartner für bist. Du hattest vorhin mal diese früher gebräuchlichen Panoramakameras erwähnt. Horizon ist da, glaube ich, so ein Stichwort, ja, ne? Wo ja, praktisch so ein drehbares Objektiv über einen Rollfilm gefahren wurde. Und praktisch das Objektiv vor dem Film eine Drehbewegung ausgeführt hat und so war eben irgendwie 90 oder 180 Grad Bildwinkel abgedeckt.
Genau.
Dann hattest du Anfang des Jahrtausends war das eine Nikon, jetzt muss ich wieder überlegen, 990 hattest du gesagt. Das waren diese Drehkameras, wo man also grandios auch das Kunststück fertig bringen konnte. Man hat sich das vor dem Bauch gehalten, hat so getan, als wenn man Bilder betrachtet und konnte trotzdem irgendwie mit dem Objektiv fotografieren und man hat das irgendwie um 90 Grad verdreht, wenn man eine Aufnahme machen wollte. Ja. Dafür gab es damals so einen Fisheye-Adapter, der dann auf das Objektiv draufgesteckt wurde. Und ich kann mich daran erinnern, als wir uns damals kennengelernt hast du jemandem gerade erklärt, dass du dir einen speziellen Stativkopf gekauft hast, mit dem das Aufnehmen von Panoramen jetzt noch einfacher werden würde. Das heißt, es gab da auch gar kein Material oder so?
Also ich habe, zu dem Zeitpunkt war das mit Sicherheit einer, den ich selbst gebaut habe, weil es gab kaum vernünftige Stativköpfe dafür. Es gab einen Hersteller in Amerika, der hat seine Nodalpunktadapter hier für 600 Euro etwa verkauft. Also es wird schon richtig teuer. Und so wie ich die Panoramen gemacht habe, reichten im Prinzip 2 Stuhlwinkel aus. Ich habe auch meinen ersten selbstgebauten Panoramakopf, der bestand aus 2 Stuhlwinkeln aus dem Baumarkt. Ich habe danach dann mit einem Freund zusammen, der ein Schweißgerät hatte, der hat mir dann so einen Winkel geschweißt und so, sah wirklich nicht nach Feinmechanik aus, aber es funktionierte. Und ich bin dann irgendwann hingegangen und habe aus Item-Profilen, so Alu-Profile sind das, mit entsprechenden Zusatzstücken aus Alu, einen eigenen Panoramakopf entwickelt, den ich auch tatsächlich verkauft habe über eine Zeit lang. Der ist auch angeblich bis auf den Himalaya gewesen, also weil er so schön leicht war und klein, hat den also wirklich jemand damit hochgenommen. Das habe ich so lange gemacht, bis mein Steuerberater sagte, Vorsicht, damit wirst du gewerblich. Und ich bin als Freiberufler nicht daran interessiert, gewerblich zu werden. Also habe ich diese Tätigkeit wieder eingestellt sofort. Okay. Und habe die nicht mehr weiter hergestellt. Es war sowieso mehr Spaß an der Freude. Aber diese Dinger wurden also damals wirklich selbst gebaut. Und es gab ganz viele Leute, die ganz unterschiedliche Konstruktionen gebaut haben. Mittlerweile ist es so, dass man die von verschiedensten Herstellern kaufen kann. Es gibt einige große bekannte Marken. Ich denke, der bekannteste ist neben diesen Klassikern von Manfrotto, Novoflex, ist spezialisiert auf Panoramas, ist Nodal Ninja. Mhm. Aber es gibt auch von vielen, vielen anderen Anbietern ganz hervorragende Köpfe. Die haben alle ihre eigenen Vor- und Nachteile. Bei manchen schlage ich die Hände beim Kopf zusammen, wie man so ein tolles Teil bauen kann und wichtige grundlegende Elemente vergessen kann, auf die man nur dann kommt, wenn man sich länger mit der Materie beschäftigt, aber okay, die dann doch existenziell wichtig sind. Aber das würde jetzt bei einem Podcast definitiv zu weit führen, weil da müsste man einige Sachen zu zeigen auch. Also da sind wir beim sprachlichen Beschreiben, denke ich mir jetzt wirklich an der Grenze angelangt.
Ja, ja, klar.
Aber es gibt halt wirklich sehr viele Angebote, auch hervorragende Sachen. Trotzdem arbeite ich immer noch mit dem Kopf, der selbst gebaut ist.
Okay.
Den hat allerdings jemand gemacht, der über das nötige Fachwissen und über die nötigen Geräte verfügte, um dieses Alu wirklich gut zu bearbeiten. Das wurde auch noch schön schwarz eloxiert. Der sieht auch so richtig nett aus. Ich werde immer mal wieder gefragt, wo man den kaufen kann. Und kann ich mir nur sagen, den kann man nicht kaufen. Kein Hersteller bietet das an, den... Da gibt es 5 Stück von auf der Welt oder so, mehr nicht. Also da ist immer noch Platz auch für Leute, die Ideen haben, womöglich da noch was selber zu machen.
Gut. Und heutzutage, hattest du auch gerade erwähnt, benutzt du eine Canon Vollformat mit einem... Ja, Canon hat ja da so ein Fisheye-Zoom-Objektiv.
Ja, noch bevor das rauskam, habe ich mir das von Tokina geholt, das 1017. Und weil damals gab es dieses 8.15 ist das, glaube ich, von Canon noch nicht. Und ich bin mit diesem 10.17 sehr zufrieden. Also ich habe da jetzt im Moment keinen Wechselzwang irgendwie nach Canon. Wobei das auch sehr, sehr gut ist. Also das ist gar keine Frage.
Ist das nicht ein Objektiv für eine Crop-Kamera?
Also oder? Das, was ich verwende, ist eigentlich für eine Crop-Kamera gedacht. Dadurch hat man das Problem, dass eine Streulichtblende fest angebracht ist. Aber das war auch vorher schon schwierig. Ich hatte davor einen 10-5er von Nikon an meiner Canon. Das war so zu der Zeit, als Canon die für Kugelpanoramen bessere Kamera gebaut hat und Nikon das bessere Objektiv gebaut hat. Okay. Also dann auf der Fotokina gibt's immer einen Stand der Panoramafotografen. Es gibt eine große weltweite Organisation. Und die haben diesen Stand und da trifft man sich dann und wir sind dann regelmäßig immer losgezogen in kleinen Truppen nach Canon und haben gesagt, baut uns doch endlich so ein Fischer-Objektiv. Und wir sind zu Nikon gegangen, baut uns doch endlich so eine Kamera. War ganz lustig, weil wir alle mit anadaptierten Nikon-Objektiven an der Canon rumliefen. Und das Problem war eben Vollformat und das Objektiv ist für Crop gedacht und deshalb sind dort die Streulichtblenden fest montiert, die stören bei Crop nicht, aber bei Vollformat würden die zur Abschattung führen und deshalb muss man die absägen. Bei dem Nikon-Objektiv sind die aus Plastik, da gibt es auch eine sehr interessante Anleitung, wenn man... Ja, ich bin kein Handwerker, aber selbst ich habe es also hingekriegt, das auf dem Balkon mit der Laubsäge quasi da diese Streulichtblende abzusägen. Die Anleitung ist ziemlich gut. Das geht. Ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man so ein 600, 800 Euro Objektiv in der Hand hat, nagelneu aus dem Laden und dann fängt man dann dran rumzusägen. Hat zwischen das Gehäuse und die Linse hat man so einen Metallstreifen von einer Fühllehre, mit der man früher am PKW die Zündung eingestellt hat. Den musste man da einführen, damit man nicht aufs Glas gesägt hat und so. Also es war schon spannend. Das geht bei dem Tokina nicht mehr. Das ist aus Metall und die Streulichtblende ist aus Metall und die muss auch abgesägt werden und das erfordert mehr als ich kann. Da gibt's aber jemanden, der sowas als Dienstleistung anbietet. Sitzt im süddeutschen Raum. Wer sich da interessiert, auch unter Lange Bilder findet man die einen Link dahin. Und da gibt es auch einige zusätzliche Erklärungen zu dieser ganzen Fischei-Thematik. Und da kann man das dann rasieren lassen. Also man kann die Streulichtblende dort absägen lassen.
Ich wollte gerade sagen, das Google-Stichwort wäre Objektivrasur gewesen. Hätte ich jetzt gleich noch versucht nachzuschieben. Ich denke, wir kriegen noch ein paar Links von dir, dass wir die auch noch so mit anbringen können, dass jemand, der da tiefer einsteigen möchte, sich das alles nochmal zu Gemüte führen kann, weil ich würde jetzt auch eher dazu tendieren, ein funkelflatschneues Objektiv nicht direkt mit einer Laubsäge und einer Blattlehre oder so zu bearbeiten, um dann da irgendwie mein erstes Kugelpanorama zu machen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, wenn ich ein Fischei bräuchte, würde ich versuchen, meine GoPro zu nehmen. Hast du sowas mal versucht?
Nein, aber ich war letztes Jahr im September, war das, vor der Fotokina gab es ein großes Meeting, das gibt es einmal im Jahr, das war dieses Herz in Island, ein großes weltweites Meeting unter dem Oberbegriff Panorama-Tools, weil die Panorama-Tools von Professor Dersch, die der Ende der 90er Jahre rausgegeben hat und der Welt zur Verfügung gestellt hat, diese Panorama-Tools haben quasi das alles erst ermöglicht, was wir heute machen. Und wir haben im Jahr 2003, war das, glaube ich, das erste Treffen in Berlin gemacht. Ursprünglich wollten wir das in Freiburg machen, weil da der Professor Dersch unterrichtet hat und wir wollten ihn eigentlich an der Uni besuchen mit all diesen Leuten und uns bedanken. Aber das stieß nicht auf ganz so viel Gegenliebe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Zusammenhang damals war. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir treffen uns in Berlin. Das war der Anstoß und seit der Zeit findet jährlich so ein großes Treffen statt. Und das war jetzt letztes Jahr in Den Haag. Und dort wurde vorgeführt, jetzt komme ich zu den GoPros zurück, du merkst, ich hole da manchmal ein bisschen weiter aus. Aber
ja, wunderbar.
da war dann jemand, der vorgeführt hat, wie man mit 6 GoPros, die zerlegt werden, also die auseinandergeschraubt werden und dann in ein mit einem 3D-Drucker hergestelltes neues Gehäuse eingebaut werden, damit die möglichst Objektive eng zusammen sind, damit man möglichst wenig Parallaxe hat. Man hat also diese 6 GoPros, die in die 6 Seiten eines Würfels hineingucken und durch das Fischei reicht die Überlappung 3-mal aus, die das hat. Und auf eine Ecke dieses Würfels kommt jetzt eine Befestigung für eine Stativstange. Da kommt eine dünne Stange dran und man trägt dann vor sich diesen Würfel. Damals wurde dann ein Film gezeigt, den jemand in der Grand Central Station in New York aufgenommen hat, glaube ich. Der lief einfach durch zwischen den ganzen Menschen, hielt vor sich diese Stange mit diesem Würfel. Und die Kamera zeichnete die ganze Zeit alles um ihn herum, also um diesen Würfel herum auf. Und das große Problem dabei ist jetzt, man muss jedes Einzelbild, jede dieser 6 Filme, die ja dann rauskommen, muss man jedes Einzelbild umformen und mit den anderen 5 Bildern positionsgenau auf dieser äquirektangularen Fläche anordnen und überlagern und überblenden und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr rechenintensiv und das für 25 Bilder in der Sekunde. Ne? Da kann man sich vorstellen, was da rumkommt. Und dort führte jemand, ein holländischer Programmierer, der viel für die Panorama-Community getan hat, ganz tolle Plugins entwickelt hat und so weiter, der führte dort eine Entwicklung vor, die er gemacht hat, die das quasi live ermöglichte. Also ohne, dass da viel gerechnet werden musste. Er hat dann mit einer UV-Map, heißt das, glaube ich, gearbeitet. Wird jetzt ja wahrscheinlich deutlich zu speziell. Übersteigt auch das, was ich weiß. Aber auf jeden Fall war es damit möglich, live eine Abfahrt eines Skiläufers zum Beispiel umzuwandeln, während der runterfährt, um den Film dann live zu sehen. Es musste also nicht alles zerlegt werden und neu zusammengefügt werden. Das ging da deutlich einfacher. Und das ist mittlerweile, ist das also ein Produkt, was wirklich eingesetzt wird für Panoramafilme dann in dem Fall, wo man entweder ein bewegtes äquirektangulares Bild hat oder aber man hat einen Viewer. Und man kann sich, während der Film läuft, in dem Film quasi die Blickrichtung, die man gucken möchte, aussuchen. Gab es vor 2 Jahren, glaube ich, ein Musikvideo von einer amerikanischen Band, die das eingesetzt haben. Die waren ziemlich vorne weg damit. Mittlerweile kann man sowas häufiger sehen. Es wird ganz gerne jetzt schon genommen für Konzerte und Ähnliches, weil man hat eben wirklich das Gefühl, ich stehe vor der Bühne, da hält jemand dann diese Stange hoch mit diesen 6 GoPros oben dran und ich habe das Gefühl, ich kann die Bühne sehen, ich kann links und rechts die Leute sehen, ich kann hinten das Publikum sehen, also schon eine tolle Geschichte.
Also mit der GoPro kann man ja auch fotografieren. Ich hatte jetzt gerade irgendwie, bevor du das mit den Filmen erzählt hast, eher an die Fotografie gedacht, weil da ja auch 180 Grad und Fisheye-Perspektive dran ist. Aber wo du das gerade mit den Filmen erwähnt hast, es gibt auch für das iPhone irgend so einen kruden Aufsatz. Das war so vor einem Jahr oder so ganz hip. Wurde über Arctis, das ist so ein, wenn das noch der gleiche Laden ist, so ein Mac-Apple-Verkaufsurgestein, der also in Deutschland schon, als Apple noch ganz klein war, immer diese Sachen verkauft hat. Und der hat jetzt unter anderem im Programm eben auch diesen Aufsatz, klemmt man auf ein iPhone 4, wahrscheinlich auf 5, einfach oben drauf. Sieht so ein bisschen aus wie so ein durchsichtiger Dom, wie der Lichtdom von einem Belichtungsmesser. Und dann wird also praktisch irgendwie in einer, und das ist der Nachteil daran, Miniaturauflösung, weil es die 8 Megapixel, die so ein iPhone hat, oder bei meinem 4er nur ein 5 Megapixel, die werden jetzt also praktisch in ein 360-Grad-Bild irgendwie aufgeteilt. Das heißt, auf diesen Sensor landet im Endeffekt die Projektion eines kugelförmig aufzeichnenden Objektivs, sodass man wahrscheinlich irgendwie dieses Ameisenpanorama, man hält das dann so mit diesem Dom nach oben und kann dann da rumlaufen und kann dann, während man das Video abspielt, auch wirklich in alle Richtungen gucken. Mhm. Also das ist natürlich auch nochmal, ich sag mal, Kugelfotografie getoppt. Also
ja, wobei, das ist keine Kugel mehr. Das ist ein zylindrisches Panorama, was entsteht. Hier fehlt nämlich sowohl der Boden als auch der Deckenbereich im Endeffekt. Die gibt's, solche Ansätze gab's in der klassischen Fotografie auch schon länger, dass man auf ein Objektiv obendrauf einen Aufsatz aus einem Glaszylinder oder einem Plexiglaszylinder oder irgendwas in der Art hat man da zum Teil genommen. Und da drauf saß ein speziell geformter, spiegelnder Kegel. Gab Leute, die haben sowas selbst gebaut mit einer Suppenkelle. Oder Fahrradlampen, die so verchromt waren und abgerundet waren. Und haben sich die also da oben drauf gesetzt und haben da rein fotografiert und haben die Reflexion der Umwelt über diesen Spiegel fotografiert. Und man bekam dann auf dem Foto so eine Art donutförmige Abbildung. Also das eigentliche Bild war so wie so ein Ring, wie so ein Donut. Angeordnet der Blick in alle Richtungen, aber eben nicht nach oben und nach unten, also ein Zylinder. Und da gab es dann Software für, um das wiederzugeben, auf eine animierte Art und Weise. Und das gab es auch fürs iPhone, ja, das stimmt. Das ist, aber heute kannst du ja jetzt, wenn du Android hast, du kannst ja mit dem Android heutzutage Kugelpanoramen mit dem Telefon direkt machen. Also du fotografierst einfach verschiedenste Ansichten und die Software baut aus diesen unterschiedlichen Bildern mit einigen Problemen durchaus, aber dafür, dass es mit dem Telefon fotografiert wurde, phänomenal gute Kugelpanoramen zusammen.
Also das ist Bestandteil der Android-Software oder braucht man da schon
Das gehört. Also ich hab kein Android, deshalb kann ich dazu jetzt nichts Konkretes sagen. Aber soweit ich weiß, gehört das fest zu diesem Google Nexus dazu. Ob es für andere auch geht, weiß ich nicht, weil das ist mit Google und den verschiedenen Google Plus Anwendungen und Picasa und so weiter irgendwie verbandelt. Von daher weiß ich nicht, ob es für andere Androids auch geht, aber dieses Nexus kann es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine interessante Sache. Du hattest gerade Professor Dersch erwähnt. Das ist also, ja, wie soll man sagen, der Urheber der Pano-Tools hießen die Dinger damals. Mhm. Das war eine Sammlung von so kleinen Plugins für Photoshop. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass das sozusagen eigentlich auch ganz anders gedacht war, dass die ersten Sachen, wo ich auf diese Pano-Tools gestoßen wurde, förmlich war, guck mal, hier gibt's eine Möglichkeit, da kannst du mit deinem Fischei ein Foto machen und kannst es anschließend glatt ausrollen und hast irgendwie keine Kantenverzeichnung.
Das war ein Nebeneffekt. Also die Pano-Tools waren schon als Panorama-Tools gedacht, aber weil sie in der Lage sind, im Prinzip jede Form von Linsenverzerrung, Verzeichnung umzuwandeln und in eine andere Projektion zu bringen, konnte man damit natürlich auch versuchen, ein Fischobjektiv, das war ein großes Problem, als es losging mit den digitalen Spiegelreflexkameras. Also es gab ja gar keine richtigen echten Weitwinkel. Also Werte 10 mm irgendwie, für so eine Crop-Kamera, die gab es nicht. Und dann haben die Leute eben Fischei davor gesetzt und haben die entzerrt mit den Panorama-Tools. Das war ein Nebeneffekt. Man konnte damit auch perspektivisch entzerren bei Architekturaufnahmen. Auch das war möglich mit den Panorama-Tools. Da gab es schöne Anleitungen für, wie das geht. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, Objektivfehler damit rauszurechnen, bevor in Lightroom und ähnlichen Programmen diese Objektivkorrekturen reinkamen, gab es PT-Lens. Das war eine Anwendung eines Engländers, die hat er geschrieben auf der Basis der Panorama-Tools und man kriegte dann für die unterschiedlichsten Objektive die Fehler quasi rausgerechnet, also tonnenförmige, kissenförmige Verzeichnungen und so weiter, das konnte man damit alles beheben. Das waren aber alles Nebeneffekte, weil man diese Fähigkeiten der Tools braucht, um Kugelpanorama erzeugen zu können. Das Ziel war schon damals eigentlich ein Kugelpanorama zu machen. Und der Dersch hat da auch für die Community der Panoramafotografen eine Menge getan. Also der hat auch in den Jahren danach noch sehr viel entwickelt, obwohl er eine Zeit lang sich komplett verabschiedet hat. Es gab da so einen sehr unseligen Patentstreit mit einer amerikanischen Firma, die sich quasi das, was die Kartografen seit ewigen Zeiten schon machen, nämlich die Weltkugel abzurollen auf eine Karte, das haben die sich patentieren lassen. Das sind mathematische Verfahren dahinter, die seit Hunderten von Jahren benutzt werden. Aber wir haben es also geschafft, sich das patentieren zu lassen und haben versucht, den Dersch in Grund und Boden zu klagen. Und der als, ich sag jetzt mal, zwar Professor, aber trotzdem Otto Normalverbraucher, hatte genauso wenig wie die Fachhochschule, an der er gelehrt hat, hatten die finanziellen Mittel dagegen anzuhalten. Also hat er die Finger da komplett rausgenommen aus den Panorama-Tools und eine ganze Zeit lang da gar nichts gemacht. Nachhinein, Ironie der Geschichte, wurde genau diese Firma von jemandem anders, der nachweisen konnte, dass er schon viel früher diese Technik eingesetzt hat, in Grund und Boden geklagt. Die ging dann dem Ford Auxer oder so ähnlich hieß der, durch den zugrunde, der hat die dann also patentrechtlich einklagen können, seine Rechte einklagen können. Aber das Ganze gilt sowieso nur in den Staaten, soweit sie, so wie das aussieht, das sind Softwarepatente. Mhm. Und die haben wir hier in der EU zumindest in dem Maße noch nicht. Hoffentlich werden wir die auch nicht kriegen, so.
Ja, ich. Und, ja. Steht halt, steht und fällt mit dem, was die EU da so macht und was die gewillt ist, zu akzeptieren oder eben auch nicht zu akzeptieren. Ja. Und gerade das als so eine Geschichte zeigt ja, dass das irgendwie keine gute Sache ist. Patente auf so Trivialsachen, wie man das ja nennt, auszustellen, wie beispielsweise Microsoft hat ja irgendwo noch Anfang der oder in den späten 90er Jahren ein Patent zugesprochen bekommen auf den Doppelklick mit einer Maus.
Ja.
Also was sie dann natürlich nicht Doppelklick Maustaste links, sondern irgendwie Verfahren zum Starten von Programmen auf grafischen Benutzeroberflächen mit Hilfe von Anzeigegeräten und so weiter unter Einsatz von Mikroschaltern irgendwie dann genannt wird. Und genau da setzt nämlich dann die Schere an, wo dann jemand irgendwie viel Gutes tut und dann kommt da so ein komischer Rechtsstreit um die Ecke und die Sache ist beendet. Ne? Ja.
Also es war damals, muss um 2003 oder so gewesen sein, war eine ziemlich unangenehme Geschichte, die da ablief, wo auch zum Teil Fotografen, die Kugelpanoramen gemacht haben, dann verklagt wurden von dieser Firma und naja, also im Nachhinein, Ironie der Geschichte, sie selber haben dann über ein Patentrecht nachgewiesen gekriegt, dass sie überhaupt gar keine Anrechte an dem hatten, was sie da eingeklagt haben. War auch ganz nett, aber.
Gut, wir sind total abgeschweift. Also lass mich nochmal rekapitulieren. Wir haben über ganz viele Sachen heute gesprochen. Wir haben uns unterhalten über Kugelpanoramen. Wir haben diese äquirektangularen Bilder besprochen. Wir haben uns über ausgerollte Panoramen unterhalten, wir haben uns über Software unterhalten, wir haben uns über Objektive unterhalten und so weiter. Fällt dir ad hoc zu diesem Thema www.langebilder.de noch irgendetwas ein, was wir überhaupt vergessen haben zu erwähnen oder was noch auch eine ganz spannende Sache ist und unbedingt noch Erwähnung finden sollte?
Nö. Also, na, ich denke, wir haben das schon relativ umfassend aufgerollt. Da gibt es natürlich ohne Ende Details, über die man noch reden kann, die aber dann besser zu besprechen sind, wenn man es macht. Also die Fragen tauchen auf, wenn man es macht. Das heißt,
also euch allen da draußen sei noch mal ans Herz gelegt, dass Tom Workshops gibt. Ich werde im Nachgang zu diesem Interview jetzt gleich noch versuchen, ihn für eine Sache zu gewinnen, wo wir eventuell noch was ankündigen können, mal bei Gelegenheit. Und bedanke mich jetzt erstmal für dieses wirklich tolle Gespräch. Wir haben vor, uns nochmal zu einem anderen Thema, was du auch seit Anbeginn des Internets, möchte ich schon fast sagen, pflegst, unterhalten. Also seid versichert, dass ihr Tom auf jeden Fall nochmal hören werdet in absehbarer Zeit. Die Webseiten hatten wir durchgegeben, wo man nicht erreichen kann. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, denke ich, entweder ihr stellt die bei uns als Kommentar auf dem Post oder ihr schickt die noch viel besser an Tom direkt. Er nickt auch, also er wäre damit einverstanden, wenn er jetzt...
Ich sag gleich dabei, ich kann mit Sicherheit nicht hunderte von E-Mails beantworten, aber es gibt eine Möglichkeit. Ich mache seit geraumer Zeit so eine sogenannte Fotosprechstunde. Das ist bei Google Plus ein Hangout. Und wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Er findet also über meine diversen Internetseiten, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, die Möglichkeit, sich für diesen Foto, für diese Fotosprechstunde zu melden, Online-Fotosprechstunde. Und das ist optimal, um sowas zu besprechen, weil sowas schriftlich abzufassen, da keine Chance. Also das ist so aufwendig zum Teil, das zu beschreiben. Das kann man viel, viel besser in dem Rahmen machen. Also wer da Interesse dran hat, gerne Fotosprechstunde und
Fotosprechstunde und Google Hangout, danach Tom Striewisch gucken und das wird mit Sicherheit eine schöne Sache, wenn ihr dann da eure Fragen auch noch klären könnt. Ansonsten, wie gesagt, gibt es immer noch die Möglichkeit, das in einem Workshop zu machen. Ich verabschiede mich hier von der Kokerei Zollverein. Wir haben einmal das Lager geräumt, weil da irgendeine Blaskapelle im 50 Meter Entfernung angefangen hat zu spielen. Es sind ein paar Umgebungsgeräusche drauf. Einmal hatte ich das Gefühl, obwohl wir hier weit von jeglichem Wasser entfernt sind, da wäre eine Fähre gekommen, als da ungefähr 10, 15 Autos in Folge durchgefahren sind, wo man sich fragt, wo kommen die hierher, weil wir sind auf einem stillgelegten Fabrikgelände. Aber mein Gott, also irgendwo...
Morgen ist hier die Extraschicht und dann geht hier der Bär ab und da kommt auch die Blaskapelle her und so und die vielen Leute, die hier rumlaufen. Normalerweise ist es hier sehr viel ruhiger.
Ja. Aber ich denke, die Umgebungsgeräusche, die waren jetzt nicht so aufdringlich, dass man irgendwie das Gefühl hatte, macht man es doch besser alles im Studio nur. Und ich finde, dass wir hier auch einen der wenigen schönen Abende, die es in diesem Jahr gegeben hat, dazu genutzt haben, um mal so ein Gespräch zu führen, freut mich auch ganz besonders. Tom, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Nochmal. Alles Gute für die Zukunft und mach weiter so. Und ich, wie gesagt, wir werden dich mit Sicherheit nochmal hören.
Alles klar, gerne.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.